The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. Februar.
À 69 ans, le conservateur Friedrich Merz est en passe de devenir le futur chancelier allemand après la victoire hier soir de son camp aux élections législatives.
Der Fernsehsender Arte berichtet über den Wahlgewinner Friedrich Merz im französischen Programm und stellt in dem Beitrag die Frage: Merz-Macron, der Beginn einer Romanze? Der Besuch des potenziell künftigen Kanzlers Friedrich Merz beim französischen Präsidenten in Paris weckt romantische Gefühle. Und es weckt Erinnerungen an Zeiten, als die deutsch-französische Achse der Garant für europäische Integration war. In den 60er Jahren hatten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Grundstein gelegt mit dem Élysée-Vertrag. 1974 kamen mit Helmut Schmidt in Deutschland und Valéry Giscard d'Estaing in Frankreich zeitgleich zwei Männer an die Macht, die als Tandem aus der ökonomisch starken Mitte des Kontinents Politik gemacht haben. Beide hatten noch als Soldaten im Zweiten Weltkrieg gegen das Land des jeweils anderen gekämpft. 30 Jahre später gossen sie als Politiker die Idee der Völkerverständigung in Realpolitik. Die beiden hatten gezielt die Politik ihrer Länder aufeinander abgestimmt im Kampf gegen die Inflation und die Ölkrise. Sie initiierten den ersten Weltwirtschaftsgipfel und legten den Grundstein für eine europäische Währungsunion. Im ZDF haben die zwei Politiker und Freunde Jahrzehnte später ihren Pragmatismus erklärt. Auf Englisch, denn das war die Sprache, in der Schmidt und Giscard stets kommuniziert hatten.
I didn't do anything in order to please the public. I just wanted to do the job. And it worked.
I had a parallel position. I was interested in government. How to govern the country.
Helmut Kohl und François Mitterrand gaben sich 1984 nicht nur die Hand auf den Gräbern von Verdun, einem blutigen Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs. Sie haben aus Europa eine richtige Union gemacht. Der Vertrag von Maastricht unter der Ägide von Mitterrand und Kohl hat den Bürgern der EU das europaweite Reisen, das Arbeiten und Wohnen so einfach wie nie zuvor gemacht. Von solchen historischen Leistungen sind Macron und Merz weit entfernt. Zumal es in den Sternen steht, ob der CDU-Chef überhaupt Kanzler wird, angesichts der vielen ungelösten Streitpunkte mit der SPD. Mit dem Besuch beim französischen Präsidenten, auf dessen Einladung hin, setzen die beiden Politiker trotzdem ein Signal. Mit einem Kanzler Merz könnte es ein Tauwetter in den deutsch-französischen Beziehungen geben, nach den eher schwierigen Jahren unter Merkel und Scholz.
Beide wollen ein neues Kapitel der deutsch-französischen Beziehungen aufschlagen, hieß es aus der Union. Merz spricht Französisch, hat eine enge Beziehung zu Frankreich. Immer wieder kritisierte er Kanzler Scholz dafür, die Achse Berlin-Paris vernachlässigt zu haben.
3 Stunden hat das vertrauliche Gespräch gedauert, immerhin. So zart und theoretisch diese Anfänge einer Annäherung zwischen Merz und Macron auch sein mögen, die Resonanz ist groß. Kein Wunder, Europa muss erwachen aus seiner Lethargie bei all den Herausforderungen, Krieg in der Ukraine, eine US-Regierung, die sich von Europa abwendet, wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, Klimawandel, Populismus und nationale Alleingänge in Europa. Auch Ex-Außenminister Sigmar Gabriel beschwört im aktuellen Pioneer-Podcast World Briefing, den wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgezeichnet haben, eine starke Achse aus Deutschland, Frankreich und Polen. Die Stärke des Kontinents liegt im Wörtchen wir.
Das Erste, was der neue Bundeskanzler machen wird, da bin ich sicher, ist das Verhältnis zu Frankreich und Polen wieder in Ordnung bringen. Denn das ist das politische Zentrum. Das politische Zentrum ist nicht die Kommission. Die ist wichtig und macht auch das Richtige. Aber was fehlt, ist ein politisches Zentrum dort, wo die eigentliche Macht in Europa sitzt. Ohne das Wiederbeleben des Weimarer Dreiecks als politisches Zentrum von Europa wird Europa schwach bleiben.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Philipp Husemann über die vorgezogene Bundestagswahl und das neue Parlament.
Zwei Drittel der MdBs sind Männer und am stärksten repräsentiert sind die Geburtenstarken, die sogenannte Boomer-Generation. Das schafft natürlich auch Probleme, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend repräsentiert ist im Bundestag.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Stimme der Wall Street nach der Strafzolloffensive des US-Präsidenten. Wir staunen über eine tanzende 105-Jährige und einen Inseljob der Extraklasse. Bei The Pioneer feiern wir die Meinungen, die Debatten und die Menschen, die unsere Demokratie ausmachen. Unser Motto lautet Celebrating Democracy und genau diese Überzeugung teilen auch Caroline Weimann und Philipp Husemann. Ihr Motto: Wir müssen wieder in die Demokratie investieren. Gemeinsam leiten sie Join Politics, eine überparteiliche Stiftung, die junge Politikerinnen und Politiker fördert, mit einem Talentprogramm für angehende Abgeordnete und politisch aktive Menschen. Jetzt ist ihr gemeinsames Buch erschienen mit dem Titel Die Politik von morgen, wie politische Talente unsere Demokratie retten können. Darin fragen sie, wie finden Menschen mit neuen Ideen den Weg in die Politik? Wie kann unsere Demokratie vielfältiger, jünger und innovativer werden? Und wie lassen sich politische Ideen in einer schnelllebigen Welt testen und weiterentwickeln? Heute spreche ich mit Philipp Husemann über sein neues Buch, seine Mission, die Politik und Demokratie zu stärken, insbesondere nach den Ergebnissen der vorgezogenen Bundestagswahl. Los geht's! Guten Morgen, Philipp Husemann.
Guten Morgen, Chelsea Speaker.
Friedrich Merz möchte bis Ostern eine neue Bundesregierung gebildet haben. Es sieht sehr nach SPD und Union aus und das sieht wiederum auch sehr homogen aus. Täuscht das? Ist da vielleicht doch frischer Wind dabei?
Ja, wenn man sich den gesamten Bundestag anschaut, dann würde man im ersten Moment denken, da ist frischer Wind, weil es sind 37% der MdBs sind neu, trotz des Wahlrechts und sozusagen, dass der Bundestag um 100 Plätze weniger besetzt ist. Das klingt auf den ersten Blick ganz gut, 37% sozusagen neue Newcomer im Bundestag. Auf den zweiten Blick, wenn man sich das anschaut, 80% Newcomer sind es bei der Linken, 60% bei der AfD, also sozusagen in den Rändern viele Newcomer, natürlich auch durch das Wahlergebnis. Und wenn man sich die Parteien der demokratischen Mitte anschaut, dann ist das deutlich weniger. Die CDU durch den Zugewinn hat immerhin 30% neue MdBs, also Newcomer, das ist ganz ordentlich. Bei der SPD sind es aber nur 9% und das kann natürlich ein Problem sein.
Und wie setzt sich diese Gruppe der Newcomer denn zusammen? Denn ich habe auch eine Statistik gelesen, bei Union und bei der SPD sind es nur 15% der Mitglieder, die unter 40 Jahre alt sind. Stimmt das?
Ja, die Zahlen habe ich auch. Also bei der CDU, CSU sind es ungefähr 30 Personen unter 40, so sind meine Zahlen. Und bei der SPD sind es aber nur ganze 3 Personen, die unter 40 Jahre alt sind. Und da ist natürlich dann sehr überschaubar, sozusagen zu schauen, wer bringt denn da auch die Interessen der jüngeren Generation mit, wer bringt sozusagen frischen Wind in den Bundestag.
Markus Söder hat bei Instagram ein Bild gepostet mit dem Text, wir sind bereit für einen Politikwechsel in Deutschland. Aber auf dem Bild waren 6 Herrschaften zu sehen, alle nicht ganz jung. Ich glaube, der jüngste war Carsten Linnemann mit 47 Jahren. Und auch international, habe ich gesehen, hat das wirklich für Verwunderung gesorgt, dass man sagt, wir sind bereit für was Neues und es ist gar keine einzige Frau dabei und sehr wenig junge Menschen. Das Wort Frauenproblem war auch in der Guardian zu lesen auf Deutsch. Und da dachte ich mir auch, es ist nicht nur alt-jung, sondern eben auch Frau-Mann.
Absolut. Also traurigerweise ist es ja sehr repräsentativ. Ja? Also wenn man Carsten Linnemann, 47, das ist genau der Altersdurchschnitt des neuen Bundestags. Nur die linken Fraktion ist, glaube ich, mit 42 ein bisschen jünger. Bei der CDU haben wir, glaube ich, 23% nur Frauen. Und das ist natürlich ein Problem. Und das Problem haben wir nun seit vielen, vielen Jahren. Das hatten wir auch schon im letzten Bundestag. Da waren die Frauenquote bei 35%. Jetzt ist sie nochmal runtergegangen auf 33%. Also 2/3 der MdBs sind Männer. Und am stärksten repräsentiert sind die Geburtenstarken, die sogenannte Boomer-Generation. Das schafft natürlich auch Probleme, wenn die Bevölkerung nicht ausreichend repräsentiert ist im Bundestag.
Wie sehen die Probleme denn aus?
Na, das schlägt sich dann oft in der Homogenität bei den Themen wieder. Und dass bestimmte drängende Themen, die vielleicht vor allem bestimmte Gruppen auf dem Schirm haben, gerade die junge Generation, die will vielleicht neue Antworten bei der Rentenpolitik, sie will neue Antworten bei der Klimapolitik. Es ist auch erwiesen, dass wenn mehr Frauen in einem Parlament sind, auch mehr Frauenthemen vertreten sind, mehr Familienthemen. Und wenn man sich so anschaut, was so diskutiert wurde im Wahlkampf, das war ja doch auch sehr, sehr homogen. Und so die ersten Themen, die jetzt in dieser Woche diskutiert wurden, waren sehr selbstreferenziell. Da ging es um das Wahlrecht zum Beispiel oder auch, wie man umgehen soll mit der Zivilgesellschaft. Das sind eben nicht die pressierenden Themen, die die Menschen da draußen wirklich jetzt erwarten, dass dann die mutmaßlich neue Regierung von Schwarz-Rot dann auch angehen wird.
Dabei hat man bei der Wahl auch gesehen, die Wahlbeteiligung lag bei um die 83%. Also da hat man schon gesehen, die Menschen haben zumindest das Bedürfnis, sich politisch einzubringen. Aber warum lässt sich das so schwer in einer Karriere in der Politik übersetzen?
Ja, genau, da setzen wir ja an. Also das ist ja die gute Nachricht, dass wir eine starke Politisierung sehen, also ein großes Interesse an der Politik. Also wir erleben mitnichten sozusagen Desinteresse, was ja noch viel schlimmer wäre, ja, für die Demokratiekrise, wenn die Leute sich wirklich abwenden vom Politischen.
Und das gibt es auch zum Teil, oder?
Das gibt es auch oder natürlich im Extrem wählen. Von denen müssen natürlich auch sehr genau auf die 83% gucken. 1,8 Millionen der Nichtwähler, vorherigen Nichtwähler, haben dann die AfD gewählt. Also sich für eine populistische, in Teilen rechtsextreme Partei entschieden. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit der hohen Wahlbeteiligung. Aber zurück zu Ihrer Frage, wie können wir das sozusagen im Positiven dann die Energie daraus ziehen, dass mehr neue, oftmals junge, aber auch quereinsteigende Menschen dann wirklich sagen, wählen reicht mir nicht, ich will mich einbringen, ich will jetzt Politik mitgestalten. Da sind natürlich vor allem dann die Parteien gefragt, sich zu öffnen, sich zu ändern, weil viele, mit denen wir sprechen, reden von einem regelrechten Kulturschock, den sie erleben, wenn sie das erste Mal auf sozusagen die Partei, die Realität in einer Partei treffen.
Wie wirkt sich das aus? Wie sieht ein Kulturschock konkret aus?
Also wir sprechen dann oftmals von einer fehlenden Willkommenskultur, also dass man gleich merkt, man ist hier gesehen, man ist hier auch gebraucht, man wird eingebunden. Da sagen viele, das erlebe ich so nicht. Und da fehlen dann gerade für die junge Generation dann neue Angebote und dann insbesondere für die, die auch Lust haben mitzumachen, dann wirklich ein Angebot, so was kann ich denn jetzt tun? Und wo habe ich dann auch Aussicht, wenn ich durchstarten will, dass es relativ schnell auch zum Beispiel zu einer Kandidatur reichen kann.
Gibt es ganz konkrete Persönlichkeiten, die Sie als politischen Nachwuchs jetzt sehen, die in den nächsten Jahren wirklich groß rauskommen könnten?
Sie meinen jetzt Personen, die wir sehen, ja. Wir sind sehr froh, dass wir zur Bundestagswahl 21 Personen im Wahlkampf unterstützt haben. Und von diesen 21 Personen haben es 5 tatsächlich in den Bundestag geschafft. Trotz der widrigen Umstände und der Zahlen, über die wir eben gesprochen haben, dass es nicht viele neue geschafft haben im Bundestag. Und ich möchte da mal auch überparteilich 2 Personen herauspicken, die ich besonders spannend finde, auch vom Profil. Das ist zum einen Nora Seitz von der CDU. Sie ist Fleischermeisterin in 4. Generation in Chemnitz, also betreibt ihre Fleischerei noch mit ihrer Oma und ihrer Mutter. Und es gehört zu den wenigen, zu den 3% im Bundestag, die einen handwerklichen und einen Arbeiterinnen-Hintergrund haben.
3% nur?
3% nur in diesem sehr überakademisierten Betrieb. Und Nora Seitz ist schon von ihrer ganzen Art ganz anders, im positiven Sinne. Und sie bringt auch ein wichtiges Thema mit in den Bundestag. Als Handwerkerin leidet sie enorm unter der Überbürokratisierung des Handwerks, nicht nur der des Fleischereiwesens, aber auch dort, und sagt, wir müssen jetzt wirklich ran an den Bürokratieabbau. Und da braucht es Leute aus der Praxis. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar auch aus der Handwerkspraxis. Eine zweite Person, die ich sehr spannend finde, ist Sandra Stein von den Grünen. Sie ist Familienunternehmerin aus dem Sauerland, interessanterweise im Wahlkreis von Friedrich Merz angetreten. Und ich finde dieses Profil Familienunternehmerin Sauerland, aber bei den Grünen sehr, sehr spannend. Und sie bringt sozusagen nochmal ein ganz anderes Wirtschaftsprofil und eine ganz andere Wirtschaftskompetenz rein in die Partei bei den Grünen. Gerade sozusagen zu verstehen, wie der Mittelstand funktioniert, was auch die dezidierten Bedarfe des Mittelstands sind. Das tut, glaube ich, auch den Grünen sehr gut. Also Sandra Stein und Nora Seitz, ich glaube, von denen werden wir noch viel hören.
Ja, sehr spannend. Dann werden wir sehen, wie die neue Bundesregierung zusammenfindet erstmal und was die neuen Abgeordneten dann auch noch über die Bühne bringen können. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Winston Churchill hat mal gesagt, wenn es morgens um 6 Uhr an meiner Tür läutet und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe. Diese Demokratie muss gehegt und gepflegt werden, und zwar nicht nur an der Wahlurne. Es gehört Debatte dazu, ein Wettkampf der Ideen, manchmal auch Zumutung und auf jeden Fall der Kompromiss. Wir von The Pioneer wollen einen Beitrag leisten zu diesem Prozess. Wir informieren Sie darum werbefrei, unabhängig und kritisch mit Gästen, die was zu sagen haben aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und diese Woche ist besonders bei The Pioneer. Zum ersten Mal bestimmen Sie selbst, wie viel Ihnen unabhängiger Journalismus wert ist. Für 12 Monate zahlen Sie den Betrag, den Sie selbst für richtig halten. Folgen Sie dem Link in den Shownotes und werden Sie jetzt Pioneer. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Strafzolloffensive von Donald Trump das große Thema. Und unsere Frau vor Ort, Börsenreporterin Anne Schwed, hat alle Details für uns. Also ab in die USA und guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Trump hat jetzt angekündigt, dass die geplanten Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada am 4. März, also kommenden Dienstag, in Kraft treten werden. Die Zölle in Höhe von 25% waren ja zuvor einen Monat ausgesetzt worden. Trump hatte offenbar die Hoffnung, dass es von Mexiko und Kanada in der Zeit noch Zugeständnisse oder Verhandlungsoffensiven geben würde. Die blieben jetzt wohl aber aus. Trump begründete seine Entscheidung für die Zölle mit dem anhaltenden Zustrom an illegalen Drogen aus beiden Ländern. Zusätzlich kündigte Trump auch an, dass China ab Dienstag ebenfalls jetzt noch zusätzliche Zölle in Höhe von 10% auf seine Waren zahlen muss. China unterliegt ja bereits Zöllen von mindestens 10%, die sich jetzt auf insgesamt 20% erhöhen werden. Die Ankündigung führte zu Verunsicherung hier an der Wall Street. Die drei großen Indizes schlossen schon wieder deutlich im Minus. Der S&P 500 hat in dieser Woche schon 2,5% verloren.
Und Anne, die amerikanische Film- und Fernsehgesellschaft Warner Brothers hat neue Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Echt erstaunlich gut, Chelsea. Warner Bros. Konnte im abgelaufenen Quartal 6,4 Millionen neue Streaming-Abonnenten hinzugewinnen. Der Umsatz des Streaming-Geschäfts konnte dadurch um 5% gesteigert werden. Auch unterm Strich stand ein gutes Plus von über 400 Millionen Dollar. Vor einem Jahr stand da noch ein Verlust von 55 Millionen Dollar. Der Ausblick von Warner Bros. Ist auch sehr optimistisch. Geplant ist, das Streaming-Geschäft in diesem Jahr zu verdoppeln. Warner Bros. Discovery will auch seine Sport- und Nachrichtenangebote weiter anpassen, wobei der Fokus auf maximale Rendite liegen soll, heißt es von der Unternehmensführung. Die Anleger waren super begeistert, die Warner Bros. Aktie stieg um 4,8%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir immer noch denken, ab einem gewissen Alter sei Schluss mit Spaß. Dass Geburtstage jenseits der 80 nur noch aus Sahnetorte und höflichem Applaus bestehen dürfen. Hilda Jackson aus Derbyshire hat bewiesen, dass es auch anders gehen kann. Zu ihrem 105. Geburtstag hat sie es im Altenheim nämlich so richtig krachen lassen. Stroboskoplichter, Drum and Bass und frei fließender Jägermeister, Zur Feier ihres Ehrentages gab es einen waschechten Rave, inklusive DJ, Rapper und einer Tanzfläche voller Senioren, die die Hüften geschwungen haben, so gut es eben ging, und haben sich wie auf einem Festival gefühlt. Hilde selbst stand mittendrin mit Glitzer im Gesicht, Champagner in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht. Und sie hat getanzt. Zwar nicht mehr so wild wie früher, sagt sie, aber immerhin. Das Altersheim hat diesen besonderen Geburtstag organisiert und nicht nur Hilda, sondern allen einen besonderen Abend bereitet. Vielleicht bräuchten wir auch mal in Deutschland ein Altersheim-Rebranding.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es einen Job gibt, der sich anhört wie eine Mischung aus Abenteuerroman und sozialem Experiment. 6 Monate auf einer unbewohnten Insel. Kein Strom, kein heißes Wasser, keine Nachbarn, außer ein paar tausend Robben. Great Blasket Island vor der irischen Küste sucht jedes Jahr neue Inselwärter, die für 6 Monate dort leben und arbeiten. Ihre Aufgabe? Ein kleines Café betreiben, Ferienhäuser verwalten für Tagesausflügler und sich mit dem Wetter arrangieren, das von Postkartenidylle bis zur ultimativen Naturgewalt alles zu bieten hat. Die Inselbesitzer Billy O'Connor und seine Frau Alice Hayes wählen die Anwärter für diese Aufgabe sehr streng aus. Als sie das erste Mal 2020 für eine Saisonkraft ausgeschrieben haben, wurden sie mit 80.000 Bewerbungen überschwemmt. Offenbar träumen viele davon, den Stecker zu ziehen, die Großstadt gegen raue Klippen einzutauschen und sich für 6 Monate in den wilden Westen Irlands zu verabschieden. Die Gewinner dieses Jahr sind die 26-jährige Camille Rosenfeld aus Minnesota in den USA und James Hayes, ihr irischer Freund. Die zwei betreuen die Insel ab dem 1. April. Wer aber glaubt, 6 Monate auf der idyllischen Insel bedeuten nur wunderschöne Sonnenuntergänge, Ruhe und Achtsamkeit, der hat den Sturm, die heulenden Winde und peitschenden Regenfälle noch nicht erlebt, die hier auch mal toben und mit voller Wucht gegen die Hütten prallen können. Und doch, es gibt jedes Jahr unzählige Bewerbungen. Menschen, die glauben, dass das simple Leben abseits von WLAN und Großstadttrubel genau das ist, was ihnen fehlt. Ob es das wirklich ist? Das merkt man spätestens dann, wenn man merkt, dass der nächste Supermarkt eine Bootsfahrt entfernt ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in diesen neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder hier am Mikrofon für Sie. Same time, same place.